HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Strafverteidiger Hans-Wolfgang Euler, Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich darüber nachgedacht, warum ein Strafverteidiger Strafverteidiger heißt. Er verteidigt ja nicht die Strafen, sondern im Gegenteil, er versucht, die straffällig gewordenen vor Strafe oder zu hoher Strafe zu bewahren. Hans-Wolfgang Euler, was alles macht denn ein Strafverteidiger?
Also zunächst mal gleich ein Einwand. Es ist nicht so, dass wenn Mandanten zu mir kommen und wollen von mir verteidigt werden, ich wüsste, dass sie eine Straftat begangen haben. Meistens ist es so, dass Mandanten das heftig bestreiten, was ihnen vorgeworfen wird. Und zum Beispiel die Idee, nach der ich immer wieder gefragt werde, wie kommen sie dazu, etwa einen Mörder zu verteidigen, die liegt deswegen völlig neben der Sache, weil die meisten Leute das leugnen, was ihnen vorgeworfen wird, oder bestreiten müssen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Und es ist dann selbstverständlich meine Aufgabe, im Gespräch mit dem Mandanten herauszufinden, was dafür und was dagegen spricht. Das heißt, das Erste, was mir angetragen wird, sind Gespräche, vor denen ich Mandanten belehre. Meistens so, dass andere sagen, das mache ich aber ganz anders, das mache ich amerikanisch. Ich sage nämlich meinen Mandanten, dass ich die Wahrheit wissen will, selbst wenn das schwer ist. Klar ist natürlich, dass in einem Erstgespräch so viel Vertrauen bei schwerwiegenden Vorwürfen nicht vorhanden sein kann, aber ich werbe immer darum, weil ich nur dann, wenn ich weiß, was passiert ist, dem Mandanten auch sagen kann, pass mal auf, da ist eine Hürde, die du besser nicht umspringst, da ist ein Loch, wo du nicht reinfallen solltest. Dann führe ich Gespräche mit der Staatsanwaltschaft. Ich lese Akten, mal dünne, mal sehr umfangreiche, informiere mich und mache dann das, was ich meinen Mandanten bei der Erstbelehrung auch verspreche. Ich sage ihnen meine ungeschminkte Meinung. Ich rede keinem nach dem Mund, das kann mal im Privatbereich geschehen, aber mit meiner Arbeit mache ich das definitiv nicht. Ich verkleide das auch immer in die Worte, dass ich sage, wenn der Himmel grau ist, dann werde ich ihn nicht blau beschreiben, davon haben sie nichts. Das ist natürlich von Fall zu Fall und von Mensch zu Mensch anders. Jugendliche sind da vorsichtiger zu behandeln als Erwachsene. Leute, die in irgendeiner Weise eine psychische Krankheit haben, müssen das langsam beigebracht bekommen, was ich denke, wenn ich der Meinung bin, jemand ist schuldig. Und dann läuft das Verfahren ab, in dem dann über die Frage zu entscheiden ist, ob jemand schuldig ist oder nicht. Die erste Hürde ist die Anklage, die eine Staatsanwaltschaft bei Gericht einreicht. Die muss ich zur Kenntnis nehmen, darauf kann ich reagieren, muss wiederum mit dem Mandanten besprechen, wie er sich möglicherweise in einer Hauptverhandlung verhalten wird. Und wenn eine Anklage zugelassen wird, dann geht's in den Gerichtssaal. Da gibt es dann das Stechen, den Konflikt zwischen dem Vorwurf, der von der Staatsanwaltschaft ja vertreten wird, in den meisten Fällen sehr einseitig, obwohl die Staatsanwälte ja auch Positives ermitteln sollen, tun sie das gesetzeswidrig nicht. Wie die Gerichte sich verhalten, kann ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, das ist sehr unterschiedlich. Und ich habe die Pflicht, zugunsten des Mandanten zu intervenieren. Ich muss auf die Einhaltung seiner Rechte achten. Ich muss das Gericht darauf hinweisen, welche Aufklärungspflichten bestehen. Und ich kann selbst dazu beitragen, den Sachverhalt aufzuklären oder lange Zeit zu warten, um mal zu schauen, wie läuft's denn.
Da sind jetzt ganz viele Fragen offen. Da kommen wir aber im Laufe des Gesprächs noch dazu. Jetzt erst noch mal ein bisschen allgemeiner. Sie üben diesen Beruf seit 1979 aus in Frankfurt am Main, was aber ja nicht bedeutet, dass Sie immer nur in Frankfurt vor dem Gericht stehen. Also wie weit reicht Ihr Wirkungskreis?
Also Strafverteidiger konnten schon immer an allen Gerichten der Bundesrepublik Deutschland verteidigen. Das tue ich auch, natürlich nicht an allen, sondern nur da, wo ich gerufen werde. Da gibt es manchmal bestimmte Konzentrationen, was Mandatsgruppen angeht. Ich wurde beispielsweise zu Beginn meiner Tätigkeit dadurch bekannt hier in Frankfurt, dass ich Spanisch sprach. Ich war entweder der Einzige oder nur einer der wenigen und kriegte dann einen ganzen Schwung von Kurieren, Kokainkurieren und Organisatoren. Das bannte mich zunächst mal in Frankfurt. Und dann hat sich das rumgesprochen, was ich kann oder wofür man jedenfalls glaubte, mich gebrauchen zu können. Und ich bin an sehr vielen Gerichten zwischen München und Hamburg und Berlin und Aachen tätig gewesen. Die Regeln sind ja immer die gleichen. Aber es ist gut, wenn man jemanden kennt oder gut einschätzen kann. Und das ist natürlich in den Fällen, wo man nicht sehr oft zu einem Gericht in Bergisch Gladbach wegen mir kommt oder so, manchmal etwas schwierig, manchmal mit Misstrauen, wechselseitigem Misstrauen verbunden. Und die Kunst unter anderem gehört dann dazu, dass man sich zurechtfindet mit den Menschen und mit den Regeln.
In den Medienberichten über Sie ist oft zu lesen, der Staranwalt Hans-Wolfgang Euler oder der prominente Strafverteidiger. Welche Prozesse haben Sie zum Staranwalt gemacht?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde diesen Begriff auch ziemlich lächerlich im Grunde genommen. Wir sind als Strafverteidiger besser und schlechter. Es gibt Leute, die wenig Mut haben, Gerichten oder Staatsanwälten oder Polizeibeamten als Zeugen entgegenzutreten. An Mut hat es mir nie gefehlt. Ich war Reserveoffizier, habe Formalausbildung mit 500 oder 600 Leuten gemacht. Da muss man schon ein bisschen mutig sein, man muss auch reden können. Das war alles nicht das Problem. Also ich würde jemandem, der mir das so sagt, Sie sind ja ein Strafverteidiger, sagen, halten Sie sich mal zurück. Ich mag ein guter Strafverteidiger sein, dagegen würde ich mich nicht wehren. Natürlich kommt mit der Publizität, mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit eine Variante der Strafverteidigung zustande, die ja gar nicht Strafverteidigung ist. Also wenn ich nach oder vor oder während eines Prozesses interviewt werde, das ist ja Service. Ja, natürlich auch zu meinen eigenen Gunsten, weil ich dadurch bekannt werde oder noch bekannter werde. Aber den Begriff Staranwalt, den können Sie vergessen.
Gut, aber Ihre Prominenz kommt zustande durch die Prominenz Ihrer Mandanten.
Ja gut, manchmal sind die Fälle auch sehr prominent. Es gibt Prominente, die deswegen so bezeichnet werden, weil sie häufig in den Medien vorkommen. Ich denke mal, das sind nicht nur Leute vom Adel, das sind auch Leute, die ehemals Terroristen gewesen sind. Das sind Leute, die in besonders abstrusen Mordfällen bekannt werden, die sich vielleicht auch auf völlig verrückte Art und Weise verteidigen. Also das ist auch nicht das, was man jeden Tag erlebt. Und ich lasse mich auch nicht darüber definieren, welche prominenten Mandanten ich verteidigt habe, sondern ich hoffe, dass man auch da eigentlich nur darüber reden sollte, was gut, was schlecht.
Ja, das machen wir jetzt noch im Laufe unseres Gesprächs. Dann gehen wir näher auf Ihre Mandanten und auf die Prozesse ein. Zuerst möchte ich doch noch ein bisschen Persönliches von Ihnen wissen, Hans-Wolfgang Euler. Sie haben 1969 mit dem Studium der Rechtswissenschaft in Würzburg und Frankfurt begonnen, haben das Studium aber zunächst kombiniert mit dem Fach Pädagogik. Damals, wenn man die Welt verändern wollte, hat man das, glaube ich, studiert, Pädagogik oder Soziologie. Was hat Sie denn zu dieser Fächerkombination veranlasst, Jura und Pädagogik?
Also erstmal stammte ich damals oder stamme immer noch aus einem Randgebiet des Westerwald, wo wenig von Revolution und Aufstand und Weltverbessern zu hören oder zu sehen war. Dann war ich 2 Jahre bei der Bundeswehr, war Zeitsoldat, bin Offizier geworden. Und der Weg zum Strafverteidiger war lang. Ich stamme aus einer Lehrerfamilie, um nicht zu sagen Dynastie. Ich war damals mit einer jungen Frau befreundet, in deren Familie es sehr viele Diplomaten gab. Und ich wollte mir schlicht offen halten, ob ich Diplomat werde oder Lehrer. Deswegen habe ich Pädagogik und Jura studiert. Das führte dann aber dazu, dass nach der Trennung von dieser jungen Frau meine Diplomatiebedürfnisse abnahmen, um nicht zu sagen ganz eingingen. Und erst als ich Referendar war und bei einem sehr bekannten Strafverteidiger, der mich sozusagen eingekauft hat, als er mich als Referendar der Staatsanwaltschaft plädieren sah, eingekauft hat, um Gutachten zu machen, als ich bei dem in eine Lehre ging in Sachen Strafverteidigung, habe ich mich entschlossen, diesen Beruf zu versuchen. Es ist ja nichts, was man lernt an der Universität, sondern das lernt man by doing. Und habe Ende 1979 eben mit meinem Freund und Partner Jürgen Fischer hier in Frankfurt ein Büro gegründet. Und wir hatten das große Glück, dass wir von Universitätsseite, wir waren beide längere Jahre an der Universität auch tätig, Jürgen Fischer als Assistent, ich als Tutor bei Herrn Hassemer, dass wir von denen Unterstützung bekamen, aber auch von unseren Ausbildern und hatten einen guten Start in unserem Beruf. Das hat auch nie so ganz nachgelassen.
Also ein Strafverteidiger hat durch die Verteidigung von Straftätern doch mit einem doch kriminellen Milieu zu tun. Also jedenfalls, wenn es um richtig harte Sachen geht, Mord, schwerer Betrug und so weiter. Wie kommen Sie denn jeweils an Ihre Mandanten? Schneiden die so ins Haus? Wie ist das?
Das ist ganz verschieden. Also wenn man mal einen Namen hat, den habe ich nun mal, dann geht das auf Empfehlung von Kollegen, Kolleginnen, von Richtern. Es spricht sich in den Haftanstalten manches so rum, wer für was gut ist. Es spricht sich natürlich auch auf der Straße rum und dann sieht man Leute im Fernsehen oder hört davon oder liest Medienberichte. Also es ist sehr unterschiedlich und dann kommt es darauf an, wenn es den ersten Kontakt gibt, sich ein Bild zu machen, wer ist das? Kann ich dem vertrauen? Vertraut er mir? Es geht immer auch um die kaufmännische Frage, kann jemand mich bezahlen? Oder ist es ein Fall für Pflichtverteidigung? Sowas mache ich auch heute noch. Also das ist ein breites Feld, ja, auf dem man sich da bewegt. Und ich habe sehr, sehr viele Akademiker schon als Mandanten gehabt. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Schüler, Jugendliche, aber auch Arbeitslose vertreten. Wir sind da nicht in irgendeiner Weise limitiert. Wir haben, Herr Fischer und ich haben nur ganz zu Anfang mal uns unter anderem den Grundsatz zu eigen gemacht, dass wir in Vergewaltigungsfällen oder in Fällen, wo es um Vergewaltigung geht, den Mandanten ganz klar sagen, wenn wir glauben, die Tat wäre begangen worden, dass es dann eher angebracht ist, eine Therapie zu machen, als in einem Strafprozess zu schweigen oder gar zu leugnen. Und was wir auf jeden Fall nicht machen würden, das haben wir auch noch nie gemacht, dass wir dann Frauen als potenzielle Opfer niedermachen, sozusagen im Auftrag des Mandanten, von dem wir glauben, er sei schuldig. Diesen Grundsatz haben wir übrigens verallgemeinert und machen das auch in anderen Fällen nicht.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie werden das oft gefragt, wie kann man einen Mörder verteidigen? Jetzt muss ich diese Frage auch stellen. Wie ist es, wenn zu Ihnen ja jemand kommt, ein brutaler Mörder, hat meinetwegen ein oder zwei oder drei Menschen umgebracht, auf wirklich widerwärtigste Weise. Warum verteidigt man ihn?
Also erstmal kann ich nur etwas ganz Banales sagen, das wissen Sie aber auch, jeder hat ein Recht auf Verteidigung. Das heißt, der Staat muss ja demjenigen, den er anklagt, beweisen, dass er die Tat begangen hat und kann ihn dann erst, wenn da eine richterliche Überzeugung besteht, verurteilen. Wir haben das Recht, wir Strafverteidiger, jemanden auf Freispruch zu verteidigen, selbst wenn wir wissen, er hat die Tat begangen. Und die Staatsanwaltschaft hat jemandem die Tat zu beweisen. Natürlich, und insofern verstehe ich Ihre Frage auch, ist das auf meiner Seite oder auf der Seite der Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger beispielsweise eine Frage der Sympathie. Kann ich den Menschen aushalten, der mir das gesteht? Abgesehen davon, dass ich natürlich auch in einem solchen Fall gut daran tue, zu überprüfen, ob es stimmt. Neben Sympathie ist es auch immer eine Frage abzuklären, warum hat jemand eine schlimme Straftat begangen? Das kann für den Außenstehenden vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar sehr interessant sein. Ich habe eine ganze Reihe von Fällen deswegen übernommen, weil ich die Fälle interessant fand, manchmal auch den Menschen, der dahinter stand. Das kann man nicht so ganz unterscheiden. Aber jedenfalls wichtig ist die Regel. Jeder hat ein Recht auf Verteidigung.
Das heißt, Sie waren vielleicht auch schon mal in der Situation, wo Sie durchaus Verständnis für eine Tat hatten?
Ja. Da fällt mir spontan eine Mandantin ein, die nach, ich glaube, fast 20-jähriger Ehe und einem Martyrium, das ihr nicht geglaubt wurde von der Staatsanwaltschaft, das sie bei ihrem Mann durchgemacht hat durch Schläge, widerliche Verletzungen, teilweise Vergewaltigungen, dann hat sie den Auftrag gegeben, den umzubringen. Zu ihrem Glück hat eine Freundin, die diesen Auftrag übernommen hat, ein paar dumme Jungs damit beauftragt, die offensichtlich Pistolen benutzt haben, entweder die schiefe Läufe hatten oder die sonst irgendwie nicht richtig funktioniert haben. Sie haben ihm 5-mal um das Herz herumgeschossen und ihn damit nur so verletzt, dass er sich selber ans Telefon begeben konnte und um Hilfe rufen konnte. Aber was diese Frau mir erzählt hat, was die Richter zunächst nicht glauben wollten, was wir in ganz mühsamer Kleinarbeit beim Landgericht in Gießen dann beweisen mussten, das hat mich überzeugt. Nicht als eigene Tat, aber das konnte ich nachvollziehen, dass sie das begangen hat, obwohl sie ihren eigenen Mann fast umgebracht hätte. Nur ein Beispiel.
Hans-Wolfgang Euler, wir wollen gleich weiter über wirklich ganz konkrete Fälle sprechen, hören jetzt aber erstmal eine Musik, die Sie für den Doppelkopf ausgewählt haben. Ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Ich gehe meinen Weg, ob gerade, ob schräg, das ist egal. Ich mache mein Ding, egal was die anderen labern. Unverkennbar Udo Lindenberg. Spiegeln Sie sich in diesem Lied von Lindenberg wieder?
Sie haben es erkannt. Ich habe Udo Lindenberg immer für einen Mann gehalten, der absolut eigensinnig ist. Und einer meiner Spitznamen ist Eigensinn. Jetzt werden Sie wissen, wie ich ihn sehe.
Und Roomservice wird mit U und H geschrieben.
Udo Lindenberg mit seinem Lied Mein Ding, ausgewählt von Hans-Wolfgang Euler, Strafverteidiger, heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Ernst August Prinz von Hannover, angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, hatte, das ist nun fast 10 Jahre her oder über 10 Jahre sogar, seinen Anwalt gefeuert, weil der vor Gericht ein Geständnis des Prinzen zum Besten gab, das dieser nicht so gemacht hatte. Hans-Wolfgang Euler, Sie haben dann das Mandat übernommen, um Schmerzensgeld und eine Richtigstellung der Fakten für den Prinzen einzuklagen. Es ging um Rufschädigung des Prinzen. Was war da eigentlich passiert? Da standen sich plötzlich zwei Anwälte im Rechtskampf gegenüber.
Ja, das war schon eine sehr bizarre Situation. Ich kannte den Kollegen nicht, der Prinz Ernst August von Hannover früher verteidigt hatte, wobei der Begriff Verteidigung für diesen Kollegen eigentlich nicht passend war. Er hatte hinter dem Rücken meines Mandanten einen Deal, einen sogenannten Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht, entgegen dem, was der Mandant immer wieder gesagt hatte, nämlich, dass er bei einer Auseinandersetzung mit einem Deutschen an einem kenianischen Strand diesem Deutschen nur 2 Ohrfeigen gegeben hatte und nicht, wie von dem behauptet, ihn zusammengeschlagen hatte mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Und das hat der Mandant nicht nur bei einer Gelegenheit gesagt, sondern er hat es praktisch am Tag danach bei einem Radiointerview schon in Kenia gesagt. Abgesehen davon fand diese Auseinandersetzung vor vielen, vielen Zeugen statt, die da waren, unter anderem seiner Ehefrau, Prinzessin Caroline von Hannover. Das bekam ich alles berichtet, als ich das Mandat übernommen habe, und war zunächst einmal sehr skeptisch, ob das sich wirklich alles so abgespielt hatte. Das muss ich offen sagen. Ich bin übrigens habe einen allgemeinen Grundsatz. Ich glaube erstmal gar nichts, wenn ich Mandate übernehme, und ich versuche, Kontrolle darüber zu gewinnen. Das ist mir eigentlich sehr schnell gelungen, weil ich mehrfach in Kenia war. Dort habe ich mit einem kenianischen Kollegen alle Zeugen befragt. Ich bin mehrfach auf Prinzessin Caroline und ihre Familie getroffen, habe die befragt. Also für mich war die Sache relativ schnell klar. Und genauso war ich natürlich fassungslos über diesen Anwalt, der seinen Mandanten hintergangen hatte. Dann haben wir beschlossen, nicht eine Revision durchzuführen, sondern ein Wiederaufnahmeverfahren zu machen, wo es auch zu allen möglichen Merkwürdigkeiten kam. Beispielsweise wurden wir von dem Richter, der diesen Wiederaufnahmeantrag zu bearbeiten hatte, glatt angelogen. Der hat mir mehrere Monate lang gesagt, er würde dem Antrag stattgeben, um dann in einem 68 Seiten langen Beschluss plötzlich zu behaupten, das sei alles ganz anders gewesen. Und das war mir so noch nie passiert, ja, dass ich einfach in Schach gehalten werde. Dann hat das Oberlandesgericht Celle diese Situation gerettet, hat meiner Beschwerde stattgegeben und es kam zum Verfahren. Und am Ende dieses Verfahrens, was unter absoluter Öffentlichkeit stattfand, nach dem ersten Hauptverhandlungstag waren die Zeitungen zwischen München und Kiel voll von Berichten und Fotos. Am Ende dieses Verfahrens hatten wir bewiesen, dass Prinz Ernst August die Wahrheit und sein Gegner die Unwahrheit gesagt hatte und dass er tatsächlich von dem Kontrahenten, denn das war ja das Wiederaufnahmeverfahren, dass der gelogen hatte, als er behauptet hatte, er sei da schwer misshandelt worden. Und dann kam es eben zu einem Verfahren gegen den früheren Anwalt, und zu meiner absoluten Bestürzung hat ein Gericht entschieden, dass der nicht schadensersatzpflichtig sei für diese Aktion, die er sich da geleistet hat, sondern dass er das gedurft habe, weil er ja eigentlich nur zugunsten seines Mandanten habe lügen wollen. Das hat bisher noch kein anderer Jurist verstanden, außer den Richtern des OLG Celle. Und es war nur nicht mehr möglich, dagegen vorzugehen, und wir lassen es jetzt einfach ruhen.
Was heißt, es gibt kein Schmerzensgeld oder sonst
was? Nein, es gab kein Schmerzensgeld. Es gab einfach nur die Genugtuung, in der Öffentlichkeit des Prozesses vor dem Landgericht in Heidelberg bewiesen zu haben, dass Prinz Ernst August von Hannover die Wahrheit gesagt hatte.
Nun hatte er ja nun auch nicht gerade so einen guten Ruf. Es waren ja Sachen davor, nicht?
Ja, den schlechten Ruf habe ich mit übernommen, aber ich kann Ihnen versichern, dass wenn er früher anwaltlich, muss nicht unbedingt von mir sein, wenn er früher anwaltlich vertreten worden wäre, was er nicht war, dann wären viele Dinge nicht so gelaufen, dass er einen so schlechten Ruf gehabt hat.
Ein hochdramatischer Fall, ein schrecklicher Mord ereignete sich 1996 in Frankfurt. Der Multimillionär Jakob Fischmann wurde entführt und umgebracht. Täter waren Vater und Sohn Körpen. Beide gaben die Entführung zu, aber den Mord schoben sie sich gegenseitig. Sie winken schon ab. Korrigieren Sie mich sofort.
Also es war so, dass nur der Sohn die Entführung und eine Beteiligung an dem Mord zugegeben hat. Er hat aber gesagt, er hätte das nicht selbst gemacht. Rainer Körpen hat zunächst geschwiegen und dann alles bestritten.
Ich habe das so gelesen, als hätten sie sich gegenseitig so die Taten in die Schuhe.
Dazu sage ich gleich noch was.
Also der Vater wurde dann wegen Entführung und Mord verurteilt, der Sohn wegen Entführung und Beihilfe zum Mord. Sie haben beide verteidigt, Vater.
Nein, man kann in einem Fall als Anwalt nur einen verteidigen. Ich habe Rainer Körpen verteidigt.
Den Vater,
der deswegen schon ein schwieriges Mandat war und ein schwieriger Mandant auch war, weil er vielfach vorbestraft war. Die Sachlage war zumindest am Anfang allerdings relativ unklar. Ein Drama in zwei Teilen. Da war einmal eben, was Sie schon sagten, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Und dann natürlich die Tatsache, dass da ein grausiger Mord passiert war nach einer ebenso grausigen Entführung. Es war, so viel kann ich sagen, sehr, sehr schwierig, mit dem Mandanten umzugehen, weil er eben bestritt, auch intern. Und ich nach Aktenlage auch schon vor dem Prozess geglaubt habe, dass er an der Entführung beteiligt war, was dazu führte, ganz am Ende des Prozesses. Das ist auch in meiner Karriere einmalig gewesen. Ich habe dann in meinem Plädoyer ausgeführt, dass ich ihm das Bestreiten der Entführung nicht glaube und deswegen auch keinen Freispruch beantragt habe. Es gab eine Besonderheit für mich, allerdings auch für ihn während des Ermittlungsverfahrens. Und zwar wurde plötzlich die Behauptung aufgestellt, ein Zeuge hat das getan. Rainer Körpen hätte versucht, mich als Geisel zu nehmen, um seine Freiheit zu erpressen. Das war wirklich sehr dramatisch. Ich habe dann zusammen mit meinem Kollegen Fischer in Anwesenheit von LKA-Beamten diesen Zeugen, diesen Holländer, vernommen. Und am Ende habe ich die Überzeugung gewonnen, dass das nicht Grundlage einer Entscheidung sein kann, Rainer Körpen nicht weiter zu verteidigen. Habe mich allerdings auch bei dem Vorsitzenden Richter vergewissert, ob der Meinung ist, dass ich ein guter Verteidiger sein könnte mit dieser Belastung. Der hat mir dazu geraten, es kam zum Prozess. Der Prozess war das nächste Drama. Wir Verteidiger, ich habe mit meinem Freund Mike Knöss zusammen verteidigt, waren absoluten einseitigen Anfeindungen ausgesetzt. Sogar aus dem Freundeskreis wurden Fragen gestellt, wie kannst du einen Mörder verteidigen, der einen Juden umgebracht hat? Jakob Fischmann war Mitglied einer jüdischen Familie. Also das war sehr, sehr nicht nur kompliziert, sondern teilweise dramatisch. Wir wurden verfolgt, oder ich jedenfalls, von Fernsehkameras am Gericht, vor unseren Büros. Das war nichts, was man sich eigentlich wünschen konnte. Auch der Prozess und die Atmosphäre zwischen den Prozessbeteiligten war sehr, sehr schlimm. Und am Ende setzte der Vorsitzende, als er das Urteil sprach, noch eins drauf und beschwerte sich in aller Öffentlichkeit über meinen Freund Mike Knöss und mich, die wir es gewagt hatten, im Plädoyer einfach auch mal darzulegen, wie wir als Verteidiger da angegriffen worden waren. Wir hatten ja mit der Tat gar nichts zu tun. Ein Verfahren, was ich so nicht noch einmal erleben möchte, das muss ich schon sagen.
Kommen wir doch nochmal zu einem anderen Fall. Dieser Fall, der wirklich kein gutes Licht auf die Justiz selbst wirft. Noch nicht so lange her, am 26. Januar 2010, wurde nachts die Polizei vom Nachtpförtner zum Bürgerhospital gerufen. Ein Mann, hieß es, bedrohe im Hof eine Frau mit einem Messer. Die Polizei kam und erschoss den Mann. Ein Jurastudent, 25 Jahre alt, psychisch krank, hatte seine Freundin besucht und in der Nacht einen Krankheitsschub erlitten. Die Freundin fuhr mit ihm ins Krankenhaus. Die beiden wurden, was ich auch nicht verstehe, abgewiesen, weil das eben keine Psychiatrie sei. Der junge Mann wollte sich umbringen und bedrohte dann nach der Abweisung seine Freundin mit einem kleinen Küchenmesser. Und die Polizei kam und hat diesen jungen Mann erschossen. Der Fall wurde dann nach diversen Untersuchungen abgeschlossen. Keine Schuld bei den Polizisten. Die Eltern des getöteten Mannes beauftragten sie dann mit einer Klageerzwingung. Das ist der Terminus technicus. Was war das für ein Fall?
Das war nicht nur ein bizarrer Fall, sondern das war im Grunde ein ganz schrecklicher Fall. Wenn Polizisten jemanden erschießen und behaupten, sie hätten in Notwehr gehandelt, dann bedarf es einer besonderen Untersuchung. Natürlich wie bei jedem anderen, der jemanden erschießt, aber Polizisten haben Regeln zu folgen. Und ich meine, dass in diesem Fall jede Regel, die es zu beachten gegolten hätte, überrannt worden ist. Es waren zwei professionelle, ausgebildete Polizeibeamte und ein Schüler, die da angelandet sind. Was dann genau passiert ist, wissen wir nicht. Aber wie Sie schon sagten, der junge Mann, von dem am nächsten Tag sofort überall verkündet wurde, dass er psychisch gestört gewesen sei, was die Polizeibeamten gar nicht wissen konnten und was auch gar keine Rolle spielen darf bei der Behandlung eines vermeintlichen Angreifers. Der ist durch einen ungezielten Schuss von einem der beiden älteren Polizeibeamten erschossen worden. Andere hat ihm die Unterschenkel geschossen. Und er starb etwa eine halbe Stunde später. Am nächsten Morgen hat der Schüler Polizeibeamte eine Aussage gemacht und zeitlich versetzt sehr lange später die beiden Polizeibeamten. Und das sind ja keine Geheimnisse gewesen, sondern wir bekamen die zu lesen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass alle drei Aussagen teilweise in sich widersprüchlich waren, aber insbesondere untereinander so widersprüchlich waren, dass ich von Anfang an das Bild mir vorgestellt habe, wenn man das verfilmen würde, ja, dann würde man feststellen, dass diese Beamten übereinander herfallen. Das Ganze soll sich rund um ein Dienstfahrzeug abgespielt haben. Und bizarr nenne ich das deswegen, weil es eine Aussage von dem Rezeptionisten gab, dem Pförtner, der durch eine Videokamera alles beobachtet hat, von Anfang bis Ende, bis auf eine kleine Sequenz, die aber letztendlich nicht entscheidend war. Und der hat ausgesagt, und zwar sehr klar, dass diese Auseinandersetzung an einem ganz anderen Platz des Hinterhofs des Bürgerhospitals stattgefunden hat. Und dass das Zusammentreffen zwischen dem jungen Mann, der erschossen wurde, und dem Polizeibeamten eigentlich so war, dass man von einer Notwehr nicht ausgehen konnte. Die Schlussfolgerung, die juristisch zu ziehen war, aus den sich widersprechenden Aussagen, war eindeutig. Wenn die Polizeibeamten es nötig hatten zu lügen, ja, dann konnte sich da keine Notwehrsituation abgespielt haben. Wenn sie sich tatsächlich dort abgespielt hatte, und das glaube ich, wo der Pförtner sie hin verfrachtet hat, aus seiner Beobachtung heraus, dann hätten die Polizeibeamten ja ohne weiteres sagen können, die Notwehrsituation hat dort stattgefunden. Aber weil sie das nicht getan haben, war meines Erachtens klar, für jeden, der lesen konnte, klar, die Polizeibeamten haben gelogen, es lag keine Notwehrlage vor. Also hätte der eine mindestens wegen versuchten Totschlag und der andere wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung angeklagt werden müssen. Dann gab es noch eine Besonderheit, das Messer, das da eine Rolle spielen sollte in der Hand von dem Getöteten, lag an einer Stelle, nachdem die Spurensicherung kam, wo sich keiner erklären konnte, wie ist das da hingekommen. Der junge Mann trug Beinschienen, er hatte irgendwelche Beinprobleme. Diese Schienen sind nie wieder aufgetaucht, weder dort, wo er liegen geblieben ist und auch noch getreten wurde von den Beamten, auch nicht im Operationstisch, und keiner konnte das klären. Und während des gesamten Ermittlungsverfahrens hat auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt keinen Versuch gemacht, das aufzuklären. Etwa durch entsprechende Vorhalte. Es ist gefragt worden, aber es ist nicht ermittelt worden. Wenn man lügt und nur gefragt wird, stimmt das, was du da sagst? Und dann kann man antworten, ja, das stimmt, das ist keine Ermittlung. Der Abschluss war für die Familie und für mich absolut unschlüssig, um es sachlich zu sagen. Und das führte dann eben zu diesem Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, wo wir, um es abzukürzen, genauso wenig Gehör fanden. Und das ist eine Erkenntnis gewesen, die mich sowohl, was die Personen der Entscheider anging, als auch die Institution nochmal sehr skeptisch zurückgelassen hat.
Ist das jetzt eine Ausnahme, eine große Ausnahme, dass nicht ermittelt wird, wenn Polizisten beteiligt sind oder zu Tätern werden? Oder passiert es häufiger?
Also ich würde das nicht in Prozentzahlen aussprechen können. Jeder einzelne Fall ist nur zu viel. Und es hat Anfang dieses Jahres oder im Frühjahr, glaube ich, jedenfalls eine ganze Reihe von Fällen gegeben, über die es Meldungen in den Medien gab, wo Polizeibeamte sich ganz anders verhalten haben. Es ist nämlich relativ einfach. Ich hatte schon mal erwähnt, dass ich Reserveoffizier bin und als solcher habe ich Wachen geleitet, Überwachungen von Kasernen. Und da haben wir gelernt, dass wenn jemand in irgendeiner gefährlichen Weise auf einen der unseren, in Anführungszeichen, zutritt, dass dann möglichst einer den wegzieht von den übrigen beteiligten Bewachern und die anderen ihn von hinten angreifen. Genau das wäre im Hinterhof des Bürgerhospitals möglich gewesen. Das Tor zur nächsten Straße stand offen. Der eine Beamte hätte sich zurückziehen können. Der junge Mann, der erschossen worden ist, hätte dem folgen können, wäre wahrscheinlich auch gefolgt. Und die beiden anderen hätten ihm von hinten die Füße wegtreten können. Das ist das, was da zu tun gewesen wäre. Ich weiß aus anderen Städten, beispielsweise Berlin, dass es da eine hohe Kriminalitätsrate von Polizisten gibt. Warum das gerade in Berlin so ist, das weiß ich nicht. Aber nochmal, jeder Fall ist einer zu viel, weil die Polizeibeamten ja meistens in einer stärkeren Situation handeln.
Also für den Laien, für mich ist es nicht vorstellbar, dass zwei oder drei Polizisten, die einem einzelnen Mann gegenüberstehen, der ein kleines Küchenmesser in der Hand hat, dass die dem nicht gewachsen sind, ist für mich schwer vorstellbar.
Ich kann Ihnen da nur beipflichten. Also das war für diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, immer nicht nachvollziehbar. Und ich kann nur sagen, die Frankfurter Presse hat ja unisono sich über diesen Fall aufgeregt. Übrigens konnten sie das auch deswegen aufgeklärt tun, weil ich allen, die sich interessiert haben, Akteneinsicht gegeben habe. Also jeder wusste, Was ich dazu gesagt habe, war kontrollierbar. Viele haben ja gefordert, dass es ein Verfahren gegen die Polizeibeamten geben sollte, um eben Klarheit zu kriegen. Diese nicht vorhandene Klarheit ist auch heute noch zu beklagen.
Hans-Wolfgang Euler, wir gönnen uns jetzt nochmal eine kleine musikalische Pause nach diesen doch schrecklichen Fällen. Sie haben Mick Jagger ausgewählt. Das ist eine richtige Kraftladung. Warum bringen Sie Mick Jagger mit?
Also, es ist vielleicht etwas emotionaler. Mick Jagger und die Rolling Stones gehören ja wohl zu unserer Jugend. Ich habe Nächte auf deren Musik durchgetanzt und finde dieses Lied von Mick Jagger, es ist ein Solo-Nummer, geradezu anregend. Also wenn das losgeht, möchte ich eigentlich tanzen. Und das habe ich mir ausgesucht, weil als ich es zum ersten Mal gehört habe, mir schon deswegen gefallen hat, weil er über ein zauberhaftes Leben singt.
Sie können jetzt ruhig tanzen, wir haben keine Kamera, also bitte legen Sie los. Let's go. Das war Mick Jagger mit Charmed Life. Ausgewählt von Hans-Wolfgang Euler, Strafverteidiger, heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Wir haben über ein paar wenige bekannte Fälle aus Ihrer anwaltlichen Praxis gesprochen, Hans-Wolfgang Euler. Nennen Sie doch jetzt einmal einen Fall, der für Sie jetzt ganz besonders wichtig war, aus beruflichen oder auch aus persönlichen Gründen.
Ich habe eine ganze Reihe von Fällen, die ich jetzt berichten könnte, und ich habe mir einen ausgesucht, der in vielfacher Weise schillert. Das hat sich Anfang der 80er Jahre abgespielt. Ich bekam den Auftrag, einen älteren Pakistani zu verteidigen, der Uhrmacher war. Der ist hier in Frankfurt zusammen mit seiner Frau und einer Tochter festgenommen worden auf dem Weg nach London. Sie waren begleitet von einem Wohltäter. Wohltäter insofern, als dass sie alle der Aga Khan Religionsgemeinschaft angehörten, und dort ist es so, dass reiche Leute Wohltäter von Ärmeren sein müssen, und der Wohltäter meines Mandanten betreute unter anderem schon zwei Töchter, die in London studierten. Eine Wohltat war es allerdings nicht, dass in dem Koffer des Mandanten und seiner Familie 32 Kilogramm Heroin gefunden wurde. Und mein Mandant sagte mir sofort, damit habe ich nichts zu tun, bat mich herauszufinden, was der Wohltäter, der mit festgenommen worden war, behauptete, und gleichzeitig die Verteidigung von Mutter, von Ehefrau und Tochter zu organisieren, was ich getan habe. Und nachdem ich die Aussage ihm vorhielt, dass der Wohltäter sagte, er habe mit den Koffern nie was zu tun gehabt, lachte er und sagte, jetzt haben wir ihn. Es war nämlich so, dass wir auf die Aufforderung unseres Wohltäters 2-3 Tage vor dem Abflug aus Karachi unsere Koffer bereitgestellt haben. Das fand statt in einem Wohngebiet, was Aga Khan gerade bauen lässt, ein riesengroßes Teil. Das haben viele Nachbarn gesehen. Und alle wissen ganz genau, dass wir gepackt hatten, dass wir praktisch 2-3 Tage lang ohne unser Gepäck waren. Und der muss das da rein eingebaut haben. Anscheinend war auch bekannt, dass der schon mal im Verdacht stand, mit Heroin gehandelt zu haben. Und dann bat mich der Mandant, doch sofort nach Karachi zu fliegen und diese Nachbarn zu lokalisieren, zu identifizieren. Und es stellte sich heraus, dass er kein Geld hatte. Das wurde dann organisiert über einen Neffen aus Kanada. Ich informierte die Staatsanwaltschaft, was ich da tun würde. Die drehten fast durch, dass ich nun die Ermittler überholen würde. Staatsanwälte können nicht einfach ins Ausland reisen, auch Polizeibeamte nicht. Da muss es Rechtshilfeersuchen geben. Aber mein Mandant flehte mich an, das zu tun, weil er sagte, der hat so viel Macht. Der lässt da Leute ausschwärmen und möglicherweise sogar Gewalt anwenden. Ich bin dann geflogen und hatte das große Glück, ich verkürze jetzt hier, über das deutsche Konsulat in Karachi Verbindung zu einem Kollegen zu bekommen. Ich werde den Namen nie vergessen, William Kaikobat, der, nachdem ich ihm den Fall schilderte und nachdem er zu erkennen gab, dass er diesen Mann kannte, dem gehörte irgendein Hilton Hotel in Karachi, dass er mir helfen würde. Und nach kurzer Überlegung schenkte er mir 3 Tage und Nächte für Ermittlungen. Und dann sind wir durch dieses Neubaugebiet gefahren und auch hier wiederum kürze ich es ab. In der letzten Nacht haben wir die gefunden, die Zeugen. Er holte einen Notar, einen Freund, und wir protokollierten das alles auf Englisch und notariell beglaubigt, nahm ich also diese Unterlagen mit und war total beglückt. Das Glück nahm aber gar kein Ende, denn ich blieb noch 2 Tage in Karachi aus anderen Gründen und dann lud mich William Kalkobert ein, doch bei ihm zu Abend zu essen. Und sein Büro war absolut einfach in der Stadt, einer Wüstenstadt. Und ich war ganz überrascht, als ein riesengroßes Auto bei mir in meinem kleinen Hotel vorfuhr und der Fahrer mich fragte, wissen Sie denn, wo es hingeht? Und mich aufforderte, mich doch bitte nochmal umzuziehen. Das wäre schon ganz gut. Das habe ich dann getan und wir kamen in zu einer Riesenvilla im Diplomatenviertel von Karachi. Und die Überraschung meines Freundes Kalkobert bestand darin, er hatte sämtliche westlichen Konsuln eingeladen mit ihren Ehefrauen, denen ich nun berichten sollte, was wir da gemacht hatten. Der Abend verlief relativ gut. Ich habe erzählt, die waren sehr interessiert. Mir gegenüber saß ein Deutscher. Der fing an, sich mit mir zu streiten. Ich hatte Zeit meines Erwachsenenlebens immer etwas längere Haare. Und er meinte, ich wäre ja wohl wie der Sohn von Willy Brandt nicht bei der Bundeswehr gewesen. Jedenfalls haben wir uns derartig in die Haare bekommen, dass ich aufgestanden bin und dieses Diner verlassen habe, aber blieb immer mit William Kalkobert in Verbindung, dessen Arbeit dazu geführt hat, dass wir diese Aussageprotokolle vorlegen konnten. Der Wohltäter, der mit auf der Anklagebank saß, war wie vom Donner gerührt, weil ich das im allerletzten Moment erst eingereicht habe. Der Prozess wurde unterbrochen und die Mandanten freigelassen und die damalige Vorsitzende sagte zu mir, die kommen doch nie wieder. Ja, sie sind wiedergekommen und wurden freigesprochen. Und das haben die alles Herrn Kalkobert zu verdanken.
Was ist jetzt das ganz spezifische Besondere für Sie an dieser Geschichte? Diese Reise?
Nein, das Besondere war, dass ich etwas gemacht habe, wozu mein Partner und Freund Jürgen Fischer damals gesagt hat, du bist verrückt. Ja, wie willst du das denn hinkriegen? Und ich habe dann gesagt, naja, das ist doch irre, ja, 32 Kilo, die kriegen alle über 10 Jahre, wenn ich nicht tätig werde. Und wenn das so lange dauert, dann soll eben dieser Hintermann da Gewalt organisieren können. Also, dass das gelungen ist, ist das Besondere. Und dass ich eine derartig großzügige Hilfe in Anspruch nehmen konnte und bekommen habe und die Mandanten sonst wahrscheinlich verurteilt worden wären. Denn die Gegenseite hatte offensichtlich die Power, dort etwas zu unternehmen. Mir ist anvertraut worden, dass wenige Stunden, nachdem ich die Stadt Karachi verlassen habe, ich verfremde jetzt, ein Kollege dort angekommen ist und genau das machen wollte, was mein Mandant befürchtet hatte, nämlich die Zeugen suchen, die allerdings natürlich jetzt vorgewarnt waren und sich nichts haben einreden lassen, auch nicht gegen Geld.
Eine verrückte Geschichte. Hans-Wolfgang Euler, haben Strafverteidiger schöne Träume oder eher Albträume?
Also, ich schlafe eigentlich sehr gut Zeit meines Lebens, aber es gibt in der Tat in bestimmten Prozesssituationen Ausfälle, sagen wir mal. Ja, also Dinge, die ich verarbeitet habe und die sich in irgendeiner Art und Weise in meine Träume einschleichen. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich deswegen schlecht schlafen würde. Ich glaube, es ist wie mit anderen negativen Ereignissen, die sich, warum auch immer, wir wissen es ja immer noch nicht so ganz genau, trotz Sigmund Freud, in unser Unterbewusstsein einschleicht. Aber das ist, wenn überhaupt, als der Preis meiner Tätigkeit zu bezeichnen.
Sie haben vorhin bestimmte Mandanten ausgeschlossen. Aber wenn Sie doch ein so prominenter Anwalt sind und dann auch doch ja in der Welt bekannt sind, würden Sie denn ein Mandat von Herrn Erdogan oder Herrn Böhmermann annehmen?
Nie im Leben.
Nie im Leben?
Gegen kein Geld.
Weder für den einen noch für den anderen?
Also Herr Böhmermann ist eine sehr skurrile Person. Aber ich finde, bei aller Freiheit zu Kunstsprache oder Kunstfiguren zu greifen, da ist er zu weit gegangen. Man muss ja diese Art mit tierischem Sex jemanden zu konnotieren überhaupt nicht gut finden. Andere sagen, ist mir egal. Ich kenne allerdings nicht jedes Detail.
Nach Herrn Erdogan muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal fragen. Das haben Sie doch ganz deutlich gesagt. Ich muss Sie aber fragen, lesen Sie Krimis oder gucken Sie gerne Krimis?
Ich gucke nicht gerne Krimis, aber ich bin ein ständiger Kriminalromanleser. Erstens tue ich es gerne. gerne und zum anderen ist das, das merke ich auch immer wieder, gut für meine Assoziationsfähigkeit und deren Verbesserung.
Hätten Sie nicht eigentlich auch Detektiv werden können?
Ich mache detektivische Arbeit, ja, aber wenn ich das nur machen würde, wäre es langweilig, weil ich ja dann anderen überlassen müsste, was mit den Ergebnissen meiner Recherche zu machen ist. Und das miteinander zu vereinen zu können, das finde ich gut.
Wir kommen jetzt allmählich zum Ende unseres Gesprächs und hören noch eine Musik. Was haben Sie ausgewählt, Hans-Wolfgang Euler?
Ich habe ausgewählt von Pat Metheny ein Stück von der Platte Off-Ramp, Are You Going With Me? Und Pat Metheny ist jemand, den ich persönlich im Jahr 1980 kennengelernt habe. Ich hatte davor eine sehr lange Reise durch Südamerika gemacht und war immer noch von der Entscheidung beseelt, nach dem Vietnamkrieg nie einen Fuß auf amerikanischen, US-amerikanischen Boden zu setzen. Und ich lernte während dieser Reise ganz am Ende einen Lehrer kennen aus dem State of New York. Der war Direktor einer Schule für behinderte jüdische Kinder und lud mich ein, ihn in New York zu besuchen. Das habe ich bei einer Dienstreise im darauffolgenden Jahr gemacht. Er war befreundet mit Pat Metheny. Und wir haben zu meinem großen Spaß unter teilweise illegalem Gebrauch von Zigarettenmaterial ein Konzert im Village besucht, wo Pat Metheny umgeben war von Kinderspielzeug, was er als Percussion benutzte. Und es war eine wunderbare, stundenlange Session, die wir da mitgemacht haben. Und seitdem verfolge ich seine Musik, was ich jedem nur empfehlen kann. Sie ist ungeheuer facettenreich. Nicht nur so langsam wie das, was wir jetzt hören, aber es lohnt sich zuzuhören. Und im Übrigen gibt es auch Stücke, auf die man tanzen kann.
Nochmal tanzen. Hans-Wolfgang Euler, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Und ja, mir ist doch aufgefallen, wenn ich mal in die Bredouille kommen sollte, man weiß nicht, wie das so mit den Wüstenfantasien ist, die man da so hat, ob man den nicht doch mal auslebt, dann weiß ich doch immerhin, wo ich anrufe und von wem ich mich verteidigen lassen kann. Das war HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Strafverteidiger Hans-Wolfgang Euler. Gastgeberin war Hanne Kulesser und wir hören weiter die Pat Metheny Group mit Are You Going With Me?